Wir stehen hier vor dem Kulturquartier Schauspielhaus und wir spielen ein Spiel. Es heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sind in diesem Fall wir, du sind die an den Radiogeräten. Carsten, was siehst du?
Ich sehe Bäume, ich sehe tote Bäume, ich sehe lebendige Bäume, ich sehe Menschen, die chillen vor ihren Smartphones, irgendwelche Sachen machen und ich sehe eine Schrift, Schauspielhaus, Schrifttyp kenne ich nicht, kleine Bühne und ich sehe Menschen, die gut gelaunt sind, ich sehe einen Spätsommertag, ich sehe Schatten und Licht und ich habe auch ein bisschen Angst vor der Sendung.
Wir stehen hier, blicken auf das Schauspielhaus und vor allem auf den Platz davor. Und das betonen wir nicht umsonst so, denn genau darum soll es gehen. Wir wollen darüber reden, was ist eigentlich das Drumherum, wenn wir über Häuser reden, im Speziellen um dieses Haus, aber auch so generell um so draußen Orte. Und wir haben uns Gäste eingeladen.
Wir haben uns Gäste eingeladen, also ein Gast, der eigentlich der Master, der ist der Mastermind, er ist der Oberchaot und ist der kreativste Mensch und der charmanteste, den ich eigentlich kenne. Also in meinem kurzen Leben habe ich also nicht so viele Menschen kennengelernt, aber der ist also ein charmanter Typ, der Dinge mit seinen Händen erklären kann. Wenn der mit seinen Händen rumfuchtelt, sieht man ja im Radio nicht, dann kann ich mir Dinge vorstellen. Und es ist ja schwierig, über Architektur zu reden, über Gestaltung zu reden, über Räume zu reden. Und er fängt dann an, so zu erklären, dass ich das dann vor mir sehe. Er braucht nicht mal mir eine Zeichnung zeigen. Ich sehe es leben. Und die Frage ist ja, wann dieses Schauspielhaus, dieses Kulturquartier anfängt zu leben. Ich glaube, es lebt ja eigentlich schon. Aber es soll ja nochmal ein ganz neues Leben bekommen. Ich freue mich, dass Thomas Schmidt da ist. Er ist der Architekt für das Kulturquartier, für das Schauspielhaus. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Du bist der offizielle Architekt, also du hast eine Vorstudie gemacht. Du hast uns gezeigt und zeigst immer wieder bei Führung, was in dem Haus eigentlich mal werden soll. Aber es wird nicht so oft über diesen Vorhof zur Hölle, hier vor diesem Garten, das ist ja eine Hundepinkelwiese. Es ist ein was ist das eigentlich, wo wir uns hier befinden am Klostergang 4? Wie heißt diese Wiese? Wie nennt man das?
Na, wir haben ja so einen ganz prominenten Blick aus diesen wunderbaren rosa Containern auf die kleine Freifläche. Und wir nennen das immer Parkfoyer, weil das ja eigentlich sozusagen eigentlich zum Haus dazugehört.
Ein Parkfoyer?
Ja.
Aha. Also ein Foyer ist ja eigentlich sowas wie ein Flur?
Na, es kann ein Raum sein, aber hier ist natürlich eine spezielle Situation, weil das Haus ja praktisch etwas von der Straße zurückgerückt steht und eigentlich der erste Eingang steht ja schon, wenn ich dieses Parkfoyer betrete, weil das sozusagen den ersten Ausblick gibt. Wenn ich hier runter gucke, sehe ich von gestern, vom Kindertag, noch ganz viele Kreidezeichnungen auf dem Asphalt, auf dem kleinen Asphaltstreifen. Der Rest ist ja alles grün und das ist eine ganz tolle Situation.
Wenn wir das Haus angucken, dann hat es ja hier quasi dieses Areal, wo wir jetzt stehen, was wir uns angucken, aber es hat ja noch diese andere Seite Richtung Stadt. Und wenn ich richtig informiert bin, dann war das eigentlich früher Haupteingang oder Vorderseite und hier ist Rückseite. Habe ich immer nie verstanden, wieso das eigentlich so ist. War das auch mal so benutzt oder?
Ja, das ist eigentlich interessant, die Geschichte. Es war ja ursprünglich von der Ressourcengesellschaft gebaut worden, die Ressourcengesellschaft Erfurt. Und als Vereinshaus, als Ort für Varietés, für Bälle, für Spiele auch. Es gab ganz viele Spielzimmer. Und wir haben ja ein bisschen auch geforscht in den ganzen Stadtarchiv. Mensch, und für der Denkmalpflege
gesprochen. Was sind für Spielzimmer?
Billard, Kanaster, Damenspiele und Herrenspiele übrigens. Was auch immer das bedeutet.
Aha.
Jedenfalls war ursprünglich die Planung dann, nachdem es zum Städtischen Theater umgebaut wurde, 1947 bis 49, dass man diese Regierungsstraßen, Straßenseite, jetzt wird es schwierig, weil jetzt habe ich meine Arme gehoben und gezeigt.
Ja, klar,
geht ja nicht.
Herrlich.
Ich im Radio.
Ich mag das ja.
Also praktisch nördlich vom Schauspielhaus diese Straße wegnimmt und das eigentlich die eigentliche Hauptfassade wird, die jetzt praktisch völlig untergeordnet ist, weil da Häuser davor stehen, da die Gärten sind. Und das der eigentliche Haupteingang ist und klassisch wie ein Theater mit einem Platz davor, Theaterplatz. Ist nie umgesetzt worden, gell? Und jetzt haben wir praktisch die Situation, aber das stimmt nicht ganz mit der Lilienstraße, das war immer auch die Nebenfassade. Es war schon so, auch aufgrund der Schaukästen, dass immer praktisch man über diese kleine Grünfläche sozusagen das Haus betreten hat.
Die Schaukästen, das ist ja ein Relikt, ein Ort, der auf der einen Seite abgrenzt, auf der anderen Seite auch klar macht, was hier ist. Und die Schaukästen, gehören die eigentlich zum Gelände schon dazu? Sind die eine Abgrenzung, sind die eine Einladung? Was sind diese Schaukästen?
Na, eigentlich rein katastermäßig gehören sie nicht dazu, weil natürlich da unten unsere kleine Mauer, ungefähr einen Meter neben diesen Schaukästen, Hessen sozusagen die Grenze ist, die Grundstücksgrenze. Aber da es ja ein städtisches Theater war, hat man natürlich die Schaukästen auch auf diesen netten Bürgersteig, auf diesen Gehweg positioniert. Und das ist ja trotzdem so ein ganz kleines Zeichen. Und ich bin total froh, dass wir ganz viele Künstler gewonnen haben, die sich ja damit auseinandersetzen mit diesen drei Kisten, weil die waren total desolat, als wir hier angekommen sind und das erste Mal uns das Haus angeschaut haben.
Das sind Schaukästen und jetzt sind es eigentlich Kunst. Es ist wie eine kleine Galerie, die schon mal deutlich macht, was hier eigentlich die Idee ist. Nämlich Kunst zu machen, Räume zu beleben und also einer neuen Nutzung zuzuführen. Weil ansonsten war es ja, es war ja vor Internet, vor Faxgerät und vor allem waren das Werbegeräte, oder? Da waren wirklich also Plakate drin, Schauelemente. Das war zur Werbung, was drin eigentlich ist. Und jetzt werden sie umgenutzt. Wie das Haus ja auch.
Genau. Es geht ja darum, sozusagen Sachen zu erhalten, die ja schon vor Ort sind. Gell? Das ist ja ein ganz großer Ansatz von uns, dass wir das Haus ja nicht so umbauen, so verändern, dass wir die Charakter verwischen und zerstören, sondern das Haus hat ja Geschichte, eine Geschichte, die es zeigt oder die es lohnt zu zeigen. Und da gehören natürlich die drei Schaukästen dazu. Und ich bin, wie gesagt, total froh, dass wir jetzt hier eine wunderbare Ausstellung haben, aktuell von David Mannstein.
Moment. Der David Mannstein, der über uns, ich kann es jetzt auch nicht zeigen, über uns sind ja so Buchstaben hier, ne? Ja, das sind Buchstaben, die kommen mir bekannt vor.
Ha? Ja, sollen wir es erzählen,
Carsten? Ganz kurz, also die Buchstaben, Willy Brandt ans Fenster, komm ans Fenster, Willy Brandt ans Fenster, die über dem,
Willy Brandt ans Fenster und früher hieß ja eigentlich der ursprüngliche Entwurf und David Mannstein hieß Willy komm ans Fenster, weil ja damals Willy Stoof und Willy Brandt sich in Erfurt im Erfurter Hof getroffen haben. Ja.
Und die Buchstaben gehören uns jetzt, uns allen und die sind jetzt hier über uns, also wir können die Leuchtbuchstaben sehen und dieser legendäre Künstler hat eine Arbeit gemacht, auch in alter Sympathie schätze ich.
Natürlich auch in alter Sympathie und hat eine ganz tolle Arbeit gemacht. Ich war total verwundert, es war nämlich eine Ausstellung, es gab eine Vernissage mit ganz vielen Gästen und praktisch, es war keine Kunst da. Da habe ich gedacht, was soll denn das?
Der Typ
Scheiß. Ne? Und er hat aber praktisch diese Vernissage genutzt, um die Leute in diesen Schaukästen zu positionieren, hat sie fotografiert und dann jetzt sozusagen ein Abbild dessen.
Ja? Das sind da reingequetschte Menschen, muss man erklären. Das sind dann diese Schaukästen, oder sehe ich das richtig, die sich da reingequetscht haben und von allen Seiten fotografiert worden und irgendwie.
Ja, vor allem, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber wie viele Menschen passen in so ein Ding rein? Thomas, du warst dabei, das sind ja irgendwie mehr als nur drei oder vier.
Ich hätte auch gedacht, drei, aber es sind ja praktisch acht teilweise. Und es gab ja schon mal eine kleine Aktion von der Niki Wegner, wo man drin nicht nächtigen konnte. Das fand ich auch total spannend. Praktisch in einem Kleinstraum, noch nicht mal einen Meter breit und knapp zwei Meter lang, konnte man übernachten.
Das ist also Kunst im öffentlichen Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja öffentlicher Raum. Verstehst du das? Verstehen wir das als öffentlicher Raum? Oder ist hier eher eine Grenze, wo man sagt, wenn ich hier reinkomme, bin ich im Kulturquartier? Oder ist das auch noch Hundewiese? Ist es auch noch, kann man abends noch chillen, sich mit einem Sterni, mit einem Bier kommen und hier sitzen? Oder ist das unser Gelände, was uns gehört?
Das ist absolut öffentlicher Raum. Das ist ja eine ganz große Chance, gerade in heutigen Zeiten, wo ja auch öffentliche Räume privatisiert werden, gell, was ja eine ganz komische Entwicklung ist. Gell? Also ganzen Einkaufszentren und so weiter sind ja private Räume, die aber als öffentlicher Raum deklariert, also verkauft werden. Dabei ist aber ein Privatraum, wo ein Security sozusagen eine Haushoheit hat. Wir haben ja hier diesen kleinen Park. Das ist eine ganz kleine grüne Insel in einer sehr dicht bebauten Stadt und das ist ein ganz wunderbarer Ort und der ist ja wie gemacht für ganz viele Veranstaltungen. Wenn ich da unten das die jungen Muttis sehen mit dem Kinderwagen, die auf der Wiese sitzen. Genauso soll es sein. Ein Ort zum Treffen, zum Reden, zum Informationsaustausch, zum Ideenspinnen, der vielfältigst bespielt werden kann.
Nun muss man ja aber sagen, dass das Haus viele, viele, viele Jahre leer stand und hier quasi gar nichts passiert ist und der Raum hier auch vor dem Haus sich angeeignet wurde durch Menschen, die hier wohnen. So als Hundewiese, zum Spazierengehen, zum Rumsitzen. Was ist denn, jetzt ist ja irgendwie so ein bisschen ein Zwischenzustand, ne? Kann ja sein, hier Leute von nebenan, die haben eine kleine Wohnung und planen jetzt hier ihre Geburtstagsfeier, bauen ein riesen Zelt auf und einen Tisch, einfach weil es ein öffentlicher Raum ist. Aber das Kulturquartier will auch irgendwas gerade machen und dann ist ja Konflikt. Wie verhält sich das, beziehungsweise du hast ja schon jetzt die vielen, vielen Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, auch ab und an mitbegleitet. Wie geht das Spiel zusammen?
Ja, ich denke, ich sehe das relativ entspannt. Ne? Also wir haben ja alle, wir können ja reden oder auch Telefone benutzen und dann Nachrichten schreiben und also es gibt ja vielfältige Möglichkeiten einer Kommunikation und für mich ist schon ein öffentlicher Raum. Und ich bin auch überrascht, gerade was du angesprochen hast, in Zeiten des Leerstandes, diese 13 Jahre, hat sich ja dieser Ort genauso unsichtbar dargestellt, wie das Haus auch. Es war ja nicht mehr im Stadtraum präsent. Und dann ist es quasi die klassische Hundewiese, weil jeder Hundebesitzer denkt, na gut, dann brauche ich jetzt mal keine Tüte mitnehmen und mein Hund kann da schön seine Notdurft verrichten. Aber mittlerweile war ich auch total überrascht, fahre sehr oft hier lang. Wir haben ja auch so drei tolle Bänke stehen, gell, seit diesem Sommer. Von der Wohnungsbaugenossenschaft in Erfurt sozusagen gesponsert. Und wie stark die angenommen werden. Also es ist ganz oft, dass da praktisch Leute sitzen und sich aufhalten und reden und Getränk nehmen und so weiter.
Das ich ist bin ja schon halt schön eingeschlafen. Das ist wirklich, das ist eine schlimme Liegeposition. Wirklich schlimm. Bin ich eingeschlafen, hätte beinahe einen Termin verpasst. Also unterm Baum. Also, naja, schöner Raum. Toll. Da kann man, man kann auch schweigen hier. Also ich stelle mir vor, dass man hier Yoga macht oder irgendwann mal einfach da sitzt, gar nichts macht und Ruhe hat und nicht redet. Das müsste auch möglich sein.
Was ist denn hier auf dieser Fläche vor dem Haus schon alles so passiert in der Zeit, in der der Verein Kulturquartier hier zugegen ist?
Oh, sehr viel. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Sachen zusammen. Das ist wirklich eine Unzahl von Veranstaltungen, von Kleinstnutzung und so weiter. Also wir haben ja angesprochen schon Yoga, fast schon regelmäßig auf der Wiese hier. Dann war gestern Kindertag, wurde die Wiese natürlich auch bevölkert von vielen, vielen Kindern mit ihren Eltern und vielen Ständen. Dann hatten wir den Flohmarkt jetzt zweimal, was auch immer total voll war und man sozusagen diese Wiese eigentlich als Ruhepol dann gesehen hat. Rundherum waren die Stände. Schöne Situation. Wir stehen ja gerade in den Containern. Hier oben gab es schon Konzerte, da gab es legendäre DJ-Sessions und die Gäste standen unten und haben zugeschaut und zugehört. Und. Mhm.
Ihr hört Radio Frei und die Preview-Review-Sendung vom Kulturquartier Schauspielhaus aus dem rosa Container, und zwar dem, der oben steht. Es ist sehr schön hier, weil wir gucken können auf die Fläche vor bzw. hinter dem Schauspielhaus. Wir haben eben mit Thomas Schmidt gesprochen über das, was war, wie es sich hier verhält, was hier alles schon passiert ist. Und er hat schon die Referenz gegeben auf den gestrigen Tag. Gestern war Freitag und gestern war Kindertag. Und da gab es hier ein volles Programm und es gab eine Clown. Show. Und diesen Clown, den haben wir jetzt hier, den Chaos-Clown Konrad. Hallo Konrad.
Hallo.
Du hast gestern hier gespielt vor echt vielen Leuten. Was war dein Eindruck hinterher?
Zufriedenstellend und sehr chaotisch auf jeden Fall.
Chaotisch, das passt ja quasi zu deinem Künstlernamen. Auf deiner Homepage steht, dass es kein normaler Clown ist, den man da erleben kann. Was machst du denn da eigentlich? Ich meine, ich erinnere mich an irgendwie was mit viel mit Feuer, aber auch mit Kaugummi und mit lauter lustigen, illustren Sachen. Was ist das für eine Art von Kunst? Ist es Kunst überhaupt?
Das ist immer die Frage, was ist eigentlich Kunst? Wenn ich mich jetzt selber betiteln müsste, würde ich so der Zambano aus 2019 beschreiben. Also gab es schon immer solche Typen, die dann halt eben auf die Bühne sind und losgelegt haben und erzählt haben und was dazu gemacht haben, visuell dazu gearbeitet haben. Und ich glaube, in diese Richtung geht's bei mir auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt gar nichts mit Theater zu tun hat, weil es ist eine Figur, die ich da spiele und die spiele ich sehr gern. Und ja, gestern hat's hier, glaube ich, ziemlich Spaß gemacht für alle.
Nun ist das hier in dem Sinne ein besonderer Ort, weil er viele Möglichkeiten bietet. Du hattest direkt quasi vor dem Foyer dich aufgebaut, quasi dort deine Show gemacht. Aber ich muss gleich aufs Ende, also ich habe es mir angeguckt, aufs Ende gucken. Da warst du plötzlich auf dem Balkon der Villa und bist von dort aus mittels der Rakete gestartet und damit war es zu Ende. Sehr faszinierend, aber so einen Balkon hast du ja nicht überall. Also wie stark kannst du dein Programm verändern auf den Ort jeweils, wo du bist?
Also für mich ist es immer spannend, keine Bühne zu haben und ich war auch gestern tatsächlich eine Stunde oder zwei Stunden eher schon da und ich habe mich hier bei diesem Gelände wirklich schwer getan. Wo spiele ich, wie spiele ich und was will ich machen? Ne? Letztendlich bereite ich viel vor und gehen wir mal so in die Richtung Theater im öffentlichen Raum hier auf diesem Gelände. Ne? Das ist einfach so eine Oase, hier kann man überall spielen und das ist das Problem gestern gewesen. Ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden, weil ich mag es eigentlich nicht erhaben gegenüber dem Publikum zu sein. Ich bin lieber auf einer Wellenlänge mit den Leuten, die mir zuschauen. Das heißt, man muss eine recht große Rodder führen und einen großen Kreis, einen großen Zirkel aufbauen. Und die Techniker haben dann aber gesagt, ja, die Anlage bauen wir aber dann dort auf. Das heißt, von da aus kommt der Sound und dann war für mich klar, die Terrasse ist es so, ne? Also die die untere Terrasse, noch nicht die Terrasse von der Balkon von der Villa. Genau. Aber ich habe den Balkon gesehen und dann habe ich gleich die Techniker gefragt, ich sag, kann man da drauf gehen? Ja, ist kein Problem, komm mal mit, wir zeigen dir das. Und dann habe ich nur nochmal, ich bin die Schritte gegangen und habe gezählt, wie lange ich brauche, bis ich da bin. Und ich wusste dann ungefähr, alles klar, ich schaff's in 20 Sekunden auf dem Balkon zu sein.
2 Stunden vorher warst du da, hast du den Ort angeguckt und dann quasi überlegt, wie kann ich das hier irgendwie machen? Das geht ja nicht immer so, oder? Also auf was für Flächen spielst du denn sonst? Wahrscheinlich auch drin? Nee, oder nur draußen?
Ich spiele drinnen sowohl auch draußen, ich spiele auf Bühnen, ich spiele aber, also wenn man jetzt fragen würde, wo spielst du am liebsten, dann würde ich sagen, draußen, ebenerdiger Platz, nicht unbedingt eine Wiese. Aber eine Wiese ist immer holprig. Nichts gegen diese Wiese jetzt hier. Hier können auch andere Leute spielen. Aber wenn man dann wirklich mit Artistik anfängt, dann braucht man wirklich einen geraden Boden. Und dann, ja, dann muss es funktionieren. So.
Obwohl wahrscheinlich ein Clown, der hinfällt, ist doch immer witzig. Oder ist das gar nicht so?
Ja, ich bin aber, glaube ich, da nicht dieser Typ für. Also ich bin jetzt nicht der mit großen roten Schuhen und roter Nase da aufspatzt und dann zum 100. Mal hinfällt und die Leute finden es dann irgendwann vielleicht nicht mehr witzig. So.
Carsten, du sagst gar nichts.
Naja, ich habe ein bisschen Angst. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Herrn Wafra, weil der kommt ja so als netter Clown daher und so netter Typ und so. Aber ich habe Respekt und Angst, weil wenn man weiß, wo der zur Schule gegangen ist, wo der gelernt hat, ja, der hat ja bei einem NVA-Offizier, also einem Offizier der Nationalen Volksarmee gelernt, in einer Bombenräumschule, ja. Also der hat wirklich, wenn das stimmt, weil es hat ja auch Spaß gemacht und schreibt ja, dass er in der Sprengschule Dresden gelernt hat. Das müssen ja ganz harte Typen sein. In einer Bombenräumschule, Herr Wafra, stimmt das, dass Sie, ich will mal ein bisschen Distanz wahren, ne, dass Sie ein ganz harter Typ sind und bei einem NVA-Offizier in einer Bombenräumschule Ihr Handwerk gelernt haben?
Also ich habe die harten Typen gesehen,
ja.
Aber ich glaube, ich bin keiner. Also ich habe tatsächlich auf dieser Schule bin ich gewesen, aber auch nicht besonders lange. Das muss man einfach machen, wenn man mit Feuer und Pyrotechnik in öffentlichen Veranstaltungen fungieren möchte, mit Funken, also fungieren schon Funken schlagen möchte oder Explosionen hervorrufen, dann braucht man diesen Schein, das ist wie der Führerschein für den Straßenverkehr.
Also Pyro-Bühnentechniker.
Bühnenpyrotechniker, genau. Das heißt, ich darf alles, was quasi explosionsgefährliche Stoffe, will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, was das alles bedeutet und die ganzen Gesetzestexte, die ich da gelernt habe, die darf ich quasi in die Hand nehmen, erwerben und auch zünden.
Aber du hast tatsächlich bei diesem NVA-Offizier da in dieser Schule in Dresden, der Sprengschule, deinen Schein gemacht.
Also ich weiß nicht, ob es ein NVA-Offizier war, es war auf jeden Fall eine Frau.
Naja, aber der Typ, der ist ja, naja. Dein Ursprungsberuf, den finde ich ja auch ganz klasse, das ist ja wichtig. Wir bestellen ja alle wie verrückt, ja. Und du hast ja eigentlich einen zukunftsweisenden Beruf gelernt, ja. Als Facharbeiter für Lieferpaket, wie also,
Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr. Auf gut Deutsch.
Die Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr, also bist Briefträger praktisch.
Genau, ich bin Briefträger.
So. Aber das ist doch was Sinnvolles. Warum machst du denn jetzt was anderes?
Das war sehr sinnvoll damals, ja, das gebe ich zu, weil ich bin relativ schnell von meinem Heimatort weggekommen und hatte sofort auch Geld in der Tasche, musste nicht den Eltern auf der Tasche liegen und konnte hier in Erfurt mein Ding machen.
Du warst kommst aus Tambach-Dietharz?
Ich komme aus Tambach-Dietharz, ja.
Wo es so schön ist, und warum dann Erfurt?
Da ist es wirklich sehr schön und ich gehe da auch immer gerne wieder hin zurück, aber ich möchte dort nicht bleiben. warum dann ausgerechnet Erfurt? Ja, es lag am nächsten und ich hatte hier eine Zusage bekommen von der Deutschen Post. Das war eigentlich eine Spaßbewerbung damals. Wir machen irgendwas, wo bewerben wir uns? Wir bewerben uns da, wo es viel Geld gibt und wo man nicht viel arbeiten muss.
Du hast also schon bei der Deutschen Post richtig als Briefträger, der von Hunden angebissen wird und also in den gefährlichen Beruf hast du
ja
ausgeübt.
Wir haben sogar Hundetrainings abhalten müssen bei der Deutschen Post. Da wurden wir auf die Wiese gestellt. Dann war 200 Meter weit weg der Mann vom Deutschen Schäferhundsverein und hat dann seinen Schäferhund losgelassen und wir mussten den Arm hinhalten.
Wirklich
das falsch. Ist tatsächlich passiert, ja.
Als Briefträger werde ich geschult, wie ich mit Hunden umgehe.
Als Briefträger in der Briefträgerausbildung, genau.
Und hast du es auch schon mal erlebt, als du Briefe ausgetragen hast, dass ein Hund was wollte von dir?
Ist mir nie passiert, hatte immer irgendwie was dabei zum Ablenken, irgendwo was hinwerfen und schnell weg.
Hast du richtig, also bist du richtig mit so einem Wagen rumgefahren und hast Briefe ausgetragen?
Da zählt noch viel mehr dazu, ja. Ich bin mit dem Wagen rumgefahren, habe Briefe ausgetragen. Ich habe aber auch im Anger 1 damals hinterm Schalter gestanden, damals noch mit bunten langen Rasterhaaren. Ja. Ich musste aber auch im Güterverkehrszentrum hinten schwere Kisten schleppen und Briefe sortieren.
Mhm. Und welche Region hattest du, als du Briefe ausgetragen hast?
Das war, damit die Azubis quasi damals nicht so schnell wieder nach Hause kommen, hat man denen regelrecht alle 3 Monate neuen Bezirk gegeben. Ich hatte Windischholzhausen, ich hatte die Magdeburger Allee, ich hatte irgendwann mal die Kalkreise hinten Erfurt Nord. Und so kam es dann auch, dass ich mich relativ schnell hier in Erfurt ziemlich gut auskannte. Ne?
Jetzt reden wir hier über Briefe austragen.
Das ist ein wichtiges Bereich.
Ich meine, was natürlich verbinden ist, ist das Draußen. Ne? Also wir machen ja hier eine Draußensendung, wir befinden uns draußen und wir reden über das Draußen. Die große Frage ist natürlich, wie kommt jemand, der Briefe austrägt, auf die Idee, Clown zu werden? Oder hattest du gar nicht die Idee und es ist so gekommen über dich?
Ich bin da so reingerutscht. Das hat familiär was damit zu tun, dass da geht's wieder zurück nach Tambach-Dietharz jetzt.
Der Fadi
war damals LPG-Vorsitzender und hatte so einen Tick Pferdedressuren, ja. Pferdedressuren hier und da, überall wo es Pferde gab, wir sind dahin.
Nochmal zur Erklärung, LPG ist die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft.
Er war der Vorsitzende
der Landwirtschaftsproduktionsgenossenschaft.
Genau, in Tambach-Dietharz. Oh. Ja. Und wenn dann mal ein Zirkus bei uns aufs Dorf kam, na, dann sind wir da alle rein. Also und die ganze Familie heißt, ich habe noch 3 ältere Geschwister und da damals die Kasse jetzt auch nicht so voll war bei meinen Eltern, jetzt kommt wieder die Geschichte, die immer 1000-fach erzählt wurde bei mir in der Familie, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal gern, war es dann so, dass mein Vater da mit ein paar Hühnereier hingegangen ist und hat gesagt, pass auf, hier kriegt er eine Stiege Eier und einen Kasten Heu und dafür darf meine Familie kostenlos in den Zirkus. Und das war dann der...
Das hat geklappt
und seitdem gab es eine sehr enge Verbindung zwischen Familie Wafra und diesem Zirkus Olympia, der damals quasi gereist ist. Und wenn wir Urlaub gemacht haben, ja, dann waren wir Kids mit dem Zirkus unterwegs.
Und jetzt der Clown. Der hat dich beeindruckt oder hat der dich abgeschreckt und sagt, ich muss das mal richtig machen?
Nee, der Clown, damals war ich, glaube ich, nicht so der Clowns-Fan. Also das war eher so, ich war dann auch noch eine Nummer zu klein, aber mein großer Bruder ist, um es weiterzuführen, mein großer Bruder ist dann vor dem Zivildienst geflüchtet und nach London gegangen, ging auf die Zirkus Space School und ich habe dann quasi meinen großen Bruder irgendwann nach 4 Jahren wiedergesehen und der konnte jonglieren, der konnte Feuer spucken, der konnte diesen ganzen Kram. Naja, und dann ging das so bei mir auch so ein bisschen los. Also als ausschlaggebender Punkt würde ich sagen, mein großer Bruder hat mir den Wegweiser hingestellt und ich habe ihn genutzt. Ja.
Aber das war ja quasi schon, also die Anfänge waren ja schon, bevor du dann irgendwann beschlossen hast, Briefträger zu werden, aus Ernst oder aus Spaß. Das ist ja dann trotzdem eine Entscheidung, irgendwann dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt zum einen vielleicht aus eigenem Spaß, aber damit dann auch Geld zu verdienen.
Das war ein Hobby, das gebe ich zu. Also das war wirklich eine Leidenschaft. Ich konnte da ein paar Sachen, bis ich dann gemerkt habe, okay, damit kann man Geld verdienen. Das war, glaube ich, auch, dass ich immer so einen Blick auf meinen großen Bruder hatte, wo ich gesehen habe, okay, da geht was. Und die andere Sache war dann, dass ich irgendwann, nachdem ich bei der Post fertig war, die haben mich natürlich nicht übernommen. Wieso auch so einen bunthaarigen Punker wie mich damals. Genau, und deswegen habe ich dann irgendwann auf der Straße angefangen, mit Feuer rumzujonglieren. Und das kam ziemlich gut an bei den Leuten. Und das war neu und das hier so in der östlichen Region, Straßenkünstler gab es ja jetzt hier nun auch nicht so viele. Also Musiker vielleicht, aber jetzt nicht unbedingt so viele Akteure. Und das war tatsächlich der Schlüssel dann dahin, dass man sagt, okay, wenn die jetzt einen buchen wollen, dann muss man auch eine Rechnung schreiben können. Und dann war der Punkt erreicht mit 21.
Nun habe ich hier gestern mir quasi deine Show angeguckt. So, die hatte für mich einen roten Faden, Hand und Fuß, einen Anfang und ein Ende. Und es scheint überlegt zu sein. Aber bis dahin ist ja wahrscheinlich ein langer Weg. Vielleicht ist es auch gar nicht so, keine Ahnung. Aber wie bist du denn dahin gekommen, zu wissen, was du machen willst? Also der Clown mit der roten Nase und den großen Schuhen sollte es ja wahrscheinlich nicht sein. Was ist witzig, was ist nicht witzig? Woher weißt du, was zum einen ankommt, aber was für dich auch okay ist?
Nochmal kurz ein Schritt zurück, also gestern diese Show, die hatte keinen roten Faden, die hatte vielleicht ein klein wenig Dramaturgie, aber der Chaos-Clown heißt nicht umsonst Chaos-Clown. Der Chaos-Clown hat sich irgendwie auf eine Art und Weise so ein kleines bisschen freigespielt. Das heißt, da liegt ein Haufen Kram, das lege ich alles dahin, was ich davon benutze, entscheide ich in der Show. Und das ist auch das Wichtige für mich, zu sagen jetzt, okay, das ist jetzt keine abgedroschene Nummer, die habe ich schon 100.000 Mal gespielt, die spiele ich immer wieder genau so, okay. Sondern diese Sachen, die ich gestern hier gezeigt habe, das war wirklich, okay, was hole ich jetzt als nächstes raus, ne? Und dann guckt man kurz ins Publikum und denkt so, das passt gerade. Und was war das andere? Wie komme ich dazu?
Ja, was ist witzig
und
was
Schliff. Ist nicht? ich habe klassisch angefangen, Pantomime natürlich, ganz viele Kurse besucht, die Fensterscheibe gemacht und Rückenübungen und den ganzen, genau, man kann es jetzt hier im Radio nicht sehen.
Kriegst du den Moonwalk hin?
Den Moonwalk, nein, Gott, ja, komm, nicht.
Der hört sich bestimmt richtig gut an.
Der Moonwalk sieht auch bei mir gut aus, sieht man zum Glück nicht. Nee, genau, und dann habe ich dann irgendwann bei dieser Klassikgeschichte gedacht, okay, benutze mal deine Sprache mit dazu und da bin ich dann irgendwie drauf hängen geblieben. Mittlerweile bin ich sehr wieder gewillt oder ich bin auf den Trichter wieder zurück, back to the roots, also gehe zurück in den Physical Comedy Bereich, ne? Also wo man dann wirklich gar nicht mehr spricht und man visuell was sehen kann, ne?
Das eine ist, sich vorher zu überlegen, was irgendwie cool ist, was gut ankommt, was dir auch Spaß macht. Das andere ist, das dann ad hoc irgendwie abrufen zu können. Also so wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine klassische Frage, ich stelle sie trotzdem. Was machst du denn, wenn du eigentlich keine Lust hast und dann trotzdem da die Leute belustigen musst?
Was mache ich, wenn ich keine Lust habe?
Oder hast du immer Lust?
Naja, ich habe immer den, es ist ein Kampf, sagen wir es mal so. Es ist ein Kampf zwischen mir und Publikum und es gibt Leute, die spielen ihre Nummer und fertig. Bei mir ist es ein Fight. Also ich möchte gerne das Publikum erreichen, ich möchte es kriegen, ich möchte sie auf meine Seite holen, ich möchte denen irgendwie einen Glücksmoment verschaffen. Und entweder ich schaffe das oder ich schaffe es nicht. Und das ist quasi auch der Anspruch, den ich habe, wenn ich mal selber nicht so gut drauf bin. Schaffe ich es dann trotzdem noch, die anderen zu erreichen? Kriege ich das hin? Und das ist, damit fange ich an.
Es gibt ja Therapie-Clowns, also Krankenhaus-Clowns, dass man sagt, Lachen ist eine Therapie, Humor ist eine ernsthafte Sache, aber es kann auch therapeutisch sein. Also machst du es auch für dich?
Für mich weiß ich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahren muss, meinetwegen, ich habe eine Show am Ende der Welt und ich habe einen Crash mit dem Auto oder ich habe irgendeine Panne, dass man es dann von der anderen Seite sieht, dass man es nicht nur vom Konrad Wafra sieht, sondern dass man dann aus Augen des Clowns guckt und denkt sich so, ja, okay, shit happens, jetzt stehst du hier an der Autobahn, gut, dass du Tabak und ein Feuerzeug dabei hast, so, da kannst du wenigstens rauchen. Also dafür habe ich meinen Nutzen davon, ich versuche daraus zu lernen, auch wenn das Leben mal so runtergeht, dann hat man davon was. Für andere Menschen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einmal in einer Krebsstation für Kinder gespielt. Ich bin danach da rausgegangen, ich war fix und fertig. Ich konnte nicht mehr. Und das ist eine ganz kleine Bühne, die ist sehr sensibel und das ist tatsächlich nicht meine Welt. Da gibt es andere, die können das besser. Die haben dann die seidenen Handschuhe an und ich bin dann eher so, ich muss dann mit mir selber kämpfen.
Welche Rolle spielt denn das Publikum? Also wenn wir denken an gestern, es waren sehr viele Menschen, viele Kinder. Ich hatte das Gefühl, alle gut drauf, alle haben Bock und haben gut mitgemacht. Aber du hast ja wahrscheinlich auch schon vor Leuten gespielt, die zum einen nicht so viele waren und vielleicht auch an die du irgendwie nicht rangekommen bist. Also was hat das für eine Auswirkung dann auf das, was du machst?
Wenn ich zum Schluss merke, ich habe eine Badewanne vor mir, dann ist es gut. Wenn das Publikum wirklich für mich sich anfühlt wie eine Badewanne, dann ist es gut. Dann kann ich da reinspringen, dann ist mir egal, ob da irgendjemand blöde guckt oder dem das gar nicht gefällt. Gut, das ist jetzt nicht meine Entscheidung, er kann ja weggehen, ne? Es ist ja jetzt sein Ding, ob er stehen bleibt. Aber wenn es für mich so ist, wie ich gehe da jetzt rein und ich habe meinen Spaß in diesen Menschen, dann ist es eine gute Sache. Ist zu ernst jetzt für einen Clown, ne?
Humor ist eine ernsthafte Sache. Also das ist ja, wenn wir glauben, dass lustig zu sein ist so schwer und sind ja auch, also die humorvollsten Menschen sind oftmals die tiefgründigsten und die ernsthaftesten Typen, die so privat eigentlich ganz ruhig sind. Bist du auch privat ein Clown oder ist das, lasst mich in Ruhe, ich erzähle jetzt keinen Witz, ich will nicht lustig sein, lasst mich mal in Ruhe.
Mal so. Das sind die zwei Seiten. Ich bin noch dazu Zwilling, wer an sowas glaubt, hin oder her, ne? Das ist ja dann, jetzt habe ich mal was Privates erzählt. Ja, genau, also das ist mal so und mal so. Ich glaube, damals war ich schon in der Klasse so der Klassenkasper, ne? Das war so mir in die Wiege gelegt und irgendwann habe ich es mit meiner Klassenkasperei tatsächlich zum Klassensprecher geschafft. Der Streber wurde abgewählt und den Komiker hat man vorne hingestellt und ich habe dann ja die Klasse trotzdem ganz gut geleitet und irgendwann habe ich dann festgestellt für mich, okay, wenn du das wirklich beruflich machen willst, dann musst du den Schalter finden. Und der Schalter sitzt hier oben ziemlich tief und fest und den weiß ich mittlerweile sehr gut zu betätigen.
Du sagst, du machst Comedy, also bist nicht der reine Clown, das ist Unterhaltung, die du machst. Ist die auch politisch? Bist du, oder sagst du, das, was ich mache, ist, ich versuche unpolitisch zu sein. Geht das überhaupt?
Ich versuche, das ist eine Gratwanderung. Ne? Wenn ich jetzt auf... ich kann jetzt kein Beispiel, doch, ich sag mal ein Beispiel. Ich habe vor 2 Wochen auf einer Arnstadter Stadtfest gespielt und in der ersten Reihe saßen 3 Kinder mit AfD-Luftballons. Mhm. Was macht man in so einer Situation, wenn man nicht damit fotografiert werden möchte, man möchte nicht damit identifiziert werden, auch als Zuschauer, die sitzen da, die gucken alle von hinten auf die AfD-Luftballons. Was macht man? Ich habe mir die Kinder geschnappt, habe sie auf die Bühne gestellt, habe getauscht, Konfettipistole gegen Luftballons. Die haben sofort Ja gesagt, waren glücklich mit ihrer Konfettipistole. Und ich hatte die 3 Luftballons. Was natürlich dann mit diesen 3 Luftballons passiert ist, die werden dann von mir natürlich abgefackelt. So, ne? Das war dann so der Moment, wo ich mich gefreut habe innerlich, wo ich auch selber Spaß dran hatte bei der ganzen Geschichte. Ich habe danach sofort gemerkt, jetzt die eine Hälfte des Publikums war komplett kühl, die andere Hälfte des Publikums hat geklatscht und fand das richtig gut. Ja, und man macht dann trotzdem weiter.
Du machst jetzt Kunst in sehr polarisierten Zeiten, in hochpolitischen Zeiten, in brisanten Zeiten. Das ist so eine Geste ist dann schon ganz groß, oder?
Natürlich. Und ich bin ja der trotzdem, also wenn man ganz weit zurückdenkt, der Clown ist ja trotzdem der oder der Komiker, der Spaßvogel ist trotzdem, Harlekin, ne? Der stellt den Leuten den Spiegel vors Gesicht. Und das ist immer noch nach wie vor die Aufgabe. Und wenn ich jetzt einen Spruch reiße, dann wissen vielleicht manche, okay, die haben so ein bisschen verstanden, was ich für ein Background habe, aber die wissen jetzt noch nicht, wie tickt der jetzt eigentlich. Manche stehen da völlig so, was hat er gerade gesagt? AfD? Hä? Also oder, ne? Man manipuliert ja trotzdem auch als Clown die Massen so. Und wenn ich das geschafft habe, wenn die Leute mitgehen, sie machen genau das, was ich ihnen sage, dann sage ich denen das auch. Guck mal, was gerade mit euch passiert ist. Das ist Manipulation.
Wollt ihr den totalen Clown?
Ja, wollt ihr den totalen Clown und dann auf einmal machen die da, rufen die alle ja. Und dann, oh. Ja, was ist gerade passiert? Ne? Mhm. Und das ist dann der Moment, wo dann auch der Aha-Effekt bei den Zuschauern dann. Ne?
Ich sehe gerade das Bild mit den diese Kanonen, diese Konfettikanonen gegen die Luftballons. Das Bild werde ich den ganzen Abend nicht rauskriegen.
Politik geht auch aus Musik nicht raus. Musiker, die auf jeden Fall politisch sind, sind Suki und Kubito und die haben einen Titel gemacht, der erstmal fluffig daherkommt, aber nicht überall fluffig ist. Urlaub in der Stadt heißt der Song. So schnell kann es manchmal gehen. Urlaub in der Stadt, wir haben uns gerade hier hingechillt und alles gemacht, was in dem Lied gesagt wurde.
Tiefes Licht, also ich habe von Fotografen erklären lassen, wenn das Licht so ist, wie es jetzt ist, kann man ideal fotografieren und es ist eine Kulisse hier draußen an diesem Ort, in diesem Foyer, in diesem Baumfoyer. Thomas Schmidt ist bei uns, er ist der Architekt, der Gestalter und einer der vielen Ideengeber. Wie hast du das nochmal genannt, wie heißt das Foyer? Hier, das ist der
Baumfoyer.
Baumfoyer. Ein Baum stirbt, muss der weg, also oder ist er hat wenig Blätter. Also das ist ja immer schwer, grün in der Stadt zu halten, wird immer schwerer. Die Bäume sterben und hier stirbt auch ein Baum und das ist nur mein Eindruck.
Sieht ganz so aus, dass er praktisch das Zeitliche gesegnet hat dieses Jahr nach jetzt den 2 super trockenen Sommern. Aber ich denke mal, man kann tolle Sachen mit so Bäumen bauen, gell? Die nicht mehr, also weiterhin skulptural damit umgehen. Und ich wünsche mir hier irgendwann mal ein Baumhaus. Mhm.
Es ist ja wichtig, in Städten Oasen zu schaffen, grüne Orte. Es muss Schatten geben. Städteplanerisch muss sich da was ändern. Dann kann so ein Ort eine wichtige Rolle spielen als Oase.
Absolut. Da ist ja jede Pflanze, jeder Baum absolut wichtig, gell? Und das ist ja manchmal in Erfurt auch verwunderlich, kleine Kritik, gell? Dass sozusagen auch viel gefällt wird und wir ja wirklich jetzt 2 sehr heiße Sommer hatten und das ist natürlich total kontraproduktiv, weil ein Baum natürlich nicht nur Schatten spendet, sondern auch Feuchtigkeit speichert, Feuchtigkeit abgibt und so weiter, diese ganzen Sachen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und wir sollten darauf achten, dass die Stadt grün bleibt oder grüner wird.
Das ist ein Gemeinschaftsplatz und Gemeinschaft braucht ja Spielregeln oder Engagements oder Agreements. Das muss ja noch ausgehandelt werden hier. Also Marie hat das schon angesprochen, wie wird das, wenn es Konflikte gibt? Wie ist das im Alltag hier? Wird die Gastronomie alles einnehmen? Wird dann klar sein, also hier darf der, hier darf die? Wird das auch ein schwieriger Aushandlungsprozess, wenn gerade auch, das muss ja wirtschaftlich laufen, der Ort hier im Klostergang 4. Es wird Gastronomie geben, wo dann nicht unbedingt ein Biergarten ist, aber so ein Kaffeehausatmosphäre möglicherweise. Wie wird der Aushandlungsprozess laufen für die Nutzung, für die alltägliche Nutzung dieses Baumfoyers?
Also ich stelle mir das gar nicht so schwer vor, weil erstmal kann man das ja empirisch machen, so ein bisschen. Gell? Man gibt so eine kleine Zielrichtung vor und ich denke mal, wenn wir die Gastronomie dann hier im Haus haben, eröffnen, dass der Außenbereich sozusagen auch sich auch am Haus gruppiert, auf der Terrasse. Und für mich ist es eigentlich total schön, ergänzend. Gell? Also man kennt das ja auch aus anderen Biergärten, wo praktisch daneben noch eine Freifläche ist, wo dann die Kinder auch mal rumtoben können und so ganzen Sachen. Und so eine Lebendigkeit entsteht. Und das ist ja auch das Ziel, was wir haben, dass wir das Haus und den Ort absolut lebendig machen.
Du als Architekt, du hast ja wahrscheinlich schon an dem ein oder anderen Haus gebaut, gedacht, geplant. Welche Rolle spielt denn das drumherum? Hier ist vielleicht ein bisschen besonders, aber geht es meistens schon nur in Anführungszeichen um das Haus, oder welche Rolle spielt das drumherum, je nach Lage dann?
Da ich ja als Kind viel gelesen habe, Schatzinsel, gell? Oder 7 Wochen Ferien von Jules Verne und so, diese ganzen Sachen, da ging es ja immer um Baumhäuser, Höhlen, Inseln, raufschauen, runterschauen, der Pirat ist am Horizont, wie kann ich mich verstecken? Das fand ich mir total faszinierend. Und das ist ja eine Sache, die ich mir absolut vorstellen kann. Also, und das ist ja auch eine Sache, wenn ich jetzt ein Haus plane, das Innen und Außen, gell? Das ist eine ganz große Qualität, die wir versuchen immer zu stärken. Ob das jetzt eine große Hebeschiebetür ist, die sich öffnet im Sommer, gell? Weil ja, wenn eine Familie ein Wohnhaus bewohnt, natürlich auch der Außenraum eine ganz große Rolle spielt. Und mein Traum von Haus ist eigentlich, das Haus ist ganz klein. Es reicht wahrscheinlich wirklich ein Tiny-House-Größe für den Winter. Weil der Winter ist immer Rückzug, die Kerze an, ja, einkuscheln, zusammenrücken. Und im Sommer sozusagen, stelle ich mir vor, das Haus entblättert sich, es öffnet sich, ja, es wird größer um den Außenraum.
Die Passage ist ja so, dass die Passage, wenn man von der Lilienstraße kommt, vom Hirschgarten, von der Staatskanzlei, da muss man drum laufen. Perspektivisch soll sich dieser Raum auch öffnen, das macht ja auch was mit diesem Raum. Es wird also eine offene Passage geben, wenn das Haus offen ist, kann ich einfach durchlaufen, durchlatschen, um einen Weg abzukürzen. Ist das die Idee von Passage?
Ja, absolut wichtig. Die Passage, was ganz Tolles, gell? Also man flaniert, gell? Der Flaneur in der Stadt, was ganz Tolles, wird viel zu wenig gemacht. Ich kenne einen, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, ja, 2. Aber die meisten sind ja sozusagen so eingebunden, dass sie gar nicht die Zeit haben, gell? Das Flanieren, das heißt ja sozusagen das völlige Loslassen und das, ja, sich treiben lassen in so ein Gewimmel. Und die Passage, die hier entstehen soll, ist natürlich einerseits eine Abkürzung, ganz pragmatisch, damit ich nicht mehr um den Block laufen muss, aber andererseits natürlich absolut wichtig und essentiell, um das Haus wirklich lebendig zu machen. Dass ich praktisch durch das Haus gehe, sehe die Angebote, da ist das Kino rechts, links ist die Gastronomie, dann ist der große Saal, dann ist vielleicht nochmal ein Café und ich treffe dort sozusagen in dieser kleinen Passage dann schon Menschen und ja, darum geht's ja. Menschen treffen, kommunizieren, neue Ideen entwickeln.
Wie komme ich hierher? Ich kann also irgendwann soll ja vielleicht mal eine Straßenbahn hier halten. Es gibt ja Planungen, dass hier durch den Klostergang eine Straßenbahn fährt oder hier hält, irgendwo eine Schleife ist. Parkplätze für Pkw sind hier sicherlich nicht vorgesehen, aber es kommen ja viele Menschen mit dem Rad. Wird es hier große Fahrradständer, die übereinander sich stapeln, hinkommen oder wie wird es laufen?
Ja, das haben wir jetzt noch nicht ganz endgültig sozusagen durchdacht. Wir merken aber sozusagen natürlich, dass viele mit dem Rad kommen, was ja absolut toll ist. Gell? Also zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto eigentlich eher selten. Die Parkplätze, die wir haben, das ist meistens interne Stellfläche oder Technik, Transporter und so weiter. Und wir sehen das ja auf Veranstaltungen, ganz viele Fahrräder, die jetzt an 2 kleinen Fahrradständern oder an den Bäumen oder an den Straßenlaternen und so weiter abgestellt werden. Es wird schon sowas geben, was natürlich adäquat auch dieser Nachfrage dann entsprechen sollte.
Also mehr Etage, da gibt es noch keinen Plan, weil der Bedarf ist ja riesig. Ich muss ja irgendwie hierher kommen.
Ja, ob es mehr Etage ist, weiß nicht, so, immer so ein Jungsding, gell?
Ach so.
Mehr Etage, runterklappen, aufklappen, Technik. Ah. Also ich kann mir auch da drüben eine Reihe vorstellen, gell? So am Weg. Mhm. Oder hier drüben. Also ich denke mal, dass wir schon einige Plätze anbieten werden.
Die Beleuchtung ist ja auch so eine Geschichte, wie leuchtet, also Licht ist ganz wichtig und macht ja Atmosphäre. Wie soll perspektivisch die Beleuchtung dieses Platzes sein? Wir haben ja derzeit diese Straßenlaternen, die mit wunderbaren 4 Kugelleuchten bestückt sind, die zum Teil zerstört sind. Die werden bleiben oder wird es noch eine Ergänzung geben?
Ja, das ist die Frage, ob man die sozusagen wieder in den technischen Zustand bekommt, dass sie auch sozusagen den heutigen Normen entsprechen, gell? Weil die ja wirklich auch einem Vandalismus sozusagen ausgesetzt waren über viele Jahre. Das ist natürlich ein Aspekt der Beleuchtung, ist auch eine Sache, Rettungsweg, Beleuchtung und so weiter, Feuerwerke, da muss ich ja sowas vorhalten. Aber das Zweite, was hinzukommen soll, ist natürlich, diese wunderbaren Bäume zu illuminieren. Oder wenn ich vorhin das Thema Baumhaus anspreche, dass so ein Baumhaus natürlich auch leuchtet in sich, auratisch. Natürlich, gell? Wir reagieren ja als Menschen alle auf Licht.
also Bäume illuminieren, vielleicht auch mal so Lichtinstallationen machen. Ich habe das also in Dessau im Bauhaus gesehen, was man mit Licht alles machen kann. Also ein Platz, ein Raum, einen öffentlichen Raum mit Licht beleben kann, da können doch die Ideen sprießen.
Absolut. Und wir haben das selber auch schon durchgeführt mit der hilfreichen Unterstützung Lotus Luminar, die uns ja schon die Fassade auch illuminiert haben mit bewegten Bildern. Und das ist natürlich absolut Wahnsinn immer. Das ist ja so eine Sache, die einen so wegflasht.
Also Licht von außen. Ach, ist das schön. Nochmal ganz kurz zum Stand der Dinge, weil ich immer wieder gefragt werde, wann geht's denn los? Beantworte ich ja, es läuft ja schon, aber im Grunde ist ja das Haus noch in einem provisorischen Zustand. Wie wird die Perspektive sein? Wird während des Umbaus das Haus weiter betrieben? Wie sind die Pläne und wie geht's denn vor allen Dingen mit dem Außenbereich? Stehen dann ja Kräne, wird alles abgesperrt, Bauzäune und der öffentliche Raum wird kein öffentlicher Raum mehr sein?
Nee, das soll schon so sein, dass wir auch während der Bauzeit natürlich die Öffentlichkeit zulassen, damit die sozusagen partizipieren kann, auch die Fortschritte sehen und sich über den Stand der Dinge informieren. Und da wir jetzt gerade eine Zwischennutzung machen, eine sehr improvisierte Zwischennutzung, die aber mittlerweile eine richtige Größe, noch eine feste Größe innerhalb der Stadt sozusagen geworden ist, was wollte ich jetzt sagen?
Ja, was während der Bauzeit passiert, also transparente Baustelle, ich kann weiter schauen, es wird keine Bauzäune geben. Ja. Und das Gelände wird, also wenn die Genossenschaft das kauft von der Stadt, wird sie auch das Gelände hier draußen mit kaufen. Das wird also uns, der Genossenschaft, die Genossenschaftsmitglieder sind, die sich hier engagieren, denen wird das gehören, wird uns allen gehören und dazu gehört auch dieser Außenbereich.
Genau, und Zwischennutzung und das Konzept ist auch so angelegt, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass wir natürlich verschiedene Partner haben im Haus, Radio Frei, Kino, Club, Tanztheater und das Restaurant als große Partner. Und wir natürlich schon in Bauabschnitten denken, dass sozusagen immer auch Teilbereiche vielleicht weiterhin dann auch eine Veranstaltung durchgeführt werden kann. Und aber den Ort, den wir gerade, auf dem wir stehen hier, diese Container, ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil das ja quasi wie so ein Baustellencafé sein könnte, ja, wo man dann hier praktisch von außen zuschaut.
Und kommt dann Baucontainer hier auch noch hin? Das ist so noch nicht klar, oder?
Und Bauhelme.
Bauhelme, Baustellenleitungen, da könnte ich mir eine wunderbare Performance vorstellen. Also ich kann so die Pläne mit dem Baufortschritt und den Umbau wirklich tatsächlich anschauen und das ist nicht abgesperrt und dass ich dann durch irgendwelche Löchlein gucken kann mit meiner Handgelenktasche, wie der Baufortschritt ist.
Ja.
Transparenz, wie wär's denn mit Baustellenradio, Herr Rose?
Baustellenradio, das ist klasse, natürlich mit Helm, das wäre ganz wunderbar. Was wir jetzt machen, ist ja auch ein Übergangsradio. Nochmal zum aktuellen Stand der Dinge, also 730.000 Euro sind eingesammelt, noch mehr?
Also ich glaube schon noch mehr. Ich habe auch die Zahl nicht aktuell im Kopf, weil das natürlich jeden Tag sein Prozess, den wir gerade sehen, gell? Und das wächst ja jeden Tag. Ich glaube schon, wir sind bei 760, was natürlich absolut phänomenal ist, dass wir praktisch eine 3/4 Million Euro eingesammelt haben für dieses Projekt. Und alles aus dem bürgerschaftlichen Engagement heraus, muss man mal wieder betonen. Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, ganz groß. Und das ist absolut toll und faszinierend.
Wir wollten zwar nur über den Innenraum, über den Außenraum reden, aber wir müssen mal ganz kurz vielleicht über den Innenraum reden, weil heute wird es eine Premiere geben. Die erste richtige Vorstellung im Bühnenturm. Der eiserne Vorhang war lange geschlossen, da war nicht klar, was damit wird. Und jetzt wird es eine Art Premiere geben vom Tanztheater. Das freut dich ganz besonders, oder?
Ja, absolut, weil das ein ganz, 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 ganz toller Ort ist. Also die Blackbox, die eigentliche Bühne, die ja sonst sozusagen von dem Rezipienten im Theater ja nie betreten wird. Der sitzt immer davor. Da ist eine Vorhang geht auf oder der Vorhang geht auf und dann schaue ich in eine Guckkastenbühne rein, da passiert was und ich sitze im Saal. Und wir wollen heute sozusagen das mal umkehren, dass das Publikum mit auf dieser Bühne ist und das ist natürlich eine tolle Sache. Wunderbar schöner Ort, den wir auch ganz frisch entdeckt haben, weil er auch jahrelang anderweitig vermietet war und uns die Zugänglichkeit nicht ganz möglich war.
Reprise heißt das Stück, Inszenierung des Tanztheaters Erfurt. Es geht heute 20 Uhr los, 13 und 15 Euro Eintritt und läuft im Rahmen von Kultur flaniert. Konzept und Choreografie ist der Ambrosino und die musikalische Bearbeitung macht Michael Krause. Das wird schön, auch ein bisschen frisch, muss man sich eine warme Jacke mitbringen, wenn man jetzt hier reinkommt. Ist es noch kalt in dem Raum?
Nur ist ein bisschen kühl, aber das ist ja nicht schlimm. Also die Gäste kennen es ja auch mittlerweile. Wir haben ja keine Heizung in dem Haus. Gell? Und das ist aber trotzdem aushaltbar und angenehm.
Hauptsache nichts mit Menschen, Menschen, Menschen. Hauptsache nichts mit Menschen von Deichkind. Ja, super Song, der mir da eingefallen ist. Dabei stehen wir hier mit Menschen und eigentlich würde ich viel lieber mit denen reden, als diese Musik zu hören. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so ganz kohärent mit mir selbst in mir drin.
Ich habe ja Probleme mit Beschallung. Ich bin ja gespannt, ob die Gastronomie hier Zwangsbeschallung macht. Das ist ja auch so ein Ding mit Zwangsbeschallung, Anwohnerinnen und Anwohnern. Hier haben ja Menschen 13 Jahre gelebt im Umfeld, die Ruhe hatten. Und jetzt kommen da so Menschen, die Musik machen, die Kultur Kultur machen, wird das auch ein Aushandlungsprozess im öffentlichen Raum mit den Anwohnerinnen und Anwohnern klarzukommen, Thomas Schmidt?
Das ist immer ein Aushandlungsprozess. Wir kennen das ja auch sozusagen in der Altstadt. Es gibt so viele Situationen, wo dann neuer Mieter, neuer Eigentümer, wie auch immer, da hinzieht. Gell? Und dann gibt es erstmal manchmal Stress sozusagen. Aber wir wollen ja praktisch auch eine lebendige Stadt. Gell? Wir wollen ja praktisch keine museale Stadt, sondern da, wo auch Leute sich aufhalten und alle Leute auch sozusagen ihren Interessen nachgehen. Da ist natürlich auch das Interesse oder ein Interesse, auch mal im Biergarten sitzen oder in einem Kaffeehaus und im Außenbereich zu sitzen und dann auch mal natürlich sich zu unterhalten und zu sprechen und so weiter.
Ja, und das wird natürlich eine Herausforderung, weil in den letzten 13 Jahren ja natürlich Ruhe war hier oder relative Ruhe.
Genau, wir sind ja auch im Kontakt sozusagen mit den Anwohnern, gibt Anwohnertelefon und so weiter, falls es Stress ist, und wir haben natürlich auch eine zeitliche Begrenzung. Das ist natürlich ein Lösungsweg, sozusagen später auch mit einer zeitlichen Begrenzung zu arbeiten. Und die Beschallung eines Biergartens, ich finde es immer schlimm. Weil heutzutage wird man überall beschallt. Also ich werde
also hier gibt es keine Außenboxen.
Nein.
Im Klostergang 4.
Nein.
Das freut mich.
Alles ist im Prozess. Es wird vielleicht bald eine Baustelle geben, eine Transparente, ein Baustellenradio. Wir werden gucken, wo es hinführt. Alles ist irgendwie im Wandel. Mein Gott, warum ist es denn nie fertig? Wie ist das eigentlich bei Kunst, Konrad? Ist die eigentlich irgendwann fertig oder ist es immer ein Prozess? Wenn deine Kunst ein Haus wäre, nein, so fange ich nicht an. Aber wie, ja, ist es fertig oder entwickelt sich es immer? Und was muss passieren, damit du irgendwann sagst, ich höre auf?
Ist nie fertig. Und was muss passieren, dass ich aufhöre? Das weiß ich noch nicht, dann hätte ich schon aufgehört. Also, momentan, Kunst ist auf jeden Fall ohne Ende. Das ist Zeit, da kann man so viel Zeit reinstecken und ob sich das dann nachher Sinn macht oder keinen Sinn macht, ist völlig egal. Erstmal Zeit reinstecken.
Du reflektierst ja wahrscheinlich hinterher manchmal so, ja, wie ist es eigentlich gelaufen? War das cool, war das nicht cool? Was mache ich vielleicht nächstes Mal anders? Wie stark haderst du da oder wie stark beschäftigt dich das? Oder bist du so flockig, dass du sagst, ach komm, hier war vielleicht jetzt nicht der Burner, aber nächstes Mal wird besser?
Nee, beschäftigt mich schon sehr. Vor allen Dingen, also hier hat es mich gestern schon sehr gewurmt, weil ich, wie gesagt, nicht wusste, wo stelle ich mich hier hin? Die Wiese in der Mitte wäre ein super Ort gewesen, wenn ein bisschen gerade gewesen wäre. Hier gibt es so viele schöne Ecken, die man bespielen kann. Deswegen frage ich mich dann, wie das dann im Baustellenbereich ist. Ich kann mir hier wunderbare Sachen vorstellen bei diesem Gelände. So Spots, die hier so einfach vorhanden sind. Ich könnte mir hier auch vorstellen, sowas wie eine Wanderergeschichte zu machen, wo das Publikum wirklich wandern muss von einem Spot zum nächsten, weil hier gibt's einfach so viele Spots. So. Und ob das nun der Balkon ist von der Villa oder ob das da das kleine Vordach ist oder. Genau.
Wie viel Mut für Experimente wird möglich sein oder wünschst du dir, Thomas? Weil das ist ja, man kann das Ding klassisch bespielen wie ein kommunales Kulturhaus, die Dinge, die gehen. Wie viel Möglichkeit wird es für Experimente geben? Neue Formen, auch hier draußen. Wir reden ja jetzt in dieser Stunde, haben in dieser Stunde über den öffentlichen Raum gesprochen, über Kunst im öffentlichen Raum. Wie viel Experiment wird möglich sein?
Ich hoffe, ganz, ganz viele. Das ist mein ganz großer Wunsch. Und wir sind ja auch angetreten sozusagen, nicht jetzt das Kulturhaus Erfurt aufzumachen, wo dann praktisch das normale Programm, was man schon kennt, läuft, sondern wir versuchen ja auch, uns überregional zu vernetzen. Und wir haben ja jetzt auch gerade diese Woche wieder mit der Preview ein vielfältiges Angebot auch von überregionalen Künstlern. Und das ist ja das Spannende, dass wir sozusagen hier einen Ort schaffen, der lebendig ist, der kommunikativ ist und der ganz viele neue Sachen uns Erfurtern zeigt.
Wenn ich jetzt mitmachen will, sage ich, ich habe eine schöne Idee, hier zwischen den Bäumen was zu machen. Ich möchte Seile spannen und Artistik machen. Ich habe ja, will Illuminationssachen machen. Kann ich mittun? Kann ich aktiv in der AG-Veranstaltung mitmachen oder sind die schon voll und durch und besetzt?
Also AG-Veranstaltung braucht immer Hilfe, weil die wirklich ein ganz, 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 ganz schweres, ja, wahnsinnig große Verantwortung haben. Das ganze Ding stemmen hier auch, die Gastro mitstemmen. Und jeder kann mitmachen, das ist ja das Schöne. Wir sind ein ganz offenes Projekt. Wir sind Vereine, Genossenschaft. Man muss auch nicht Mitglied in irgendeiner der Gremien sein, sondern man kann auch einfach vorbeikommen, Kontakt aufnehmen. Es gibt ganz viele nette Menschen, die haben alle so einen gelben Button, da steht komm drauf, da kennt man die. Und wenn man die anspricht, dann erzählen die ganz viel von Möglichkeiten, die für jeden offen stehen.
Und wie genau das geht, da möchte ich gerne auf ein Interview verweisen, was Andi geführt hat am Dienstag dieser Woche in der Review-Sendung mit Alex. Alles nachzuhören bei uns auf der Mediathek radiofrei.de. Da wird es sehr schön ausgeführt, wie man sich hier einbringen kann.
Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei Thomas Schmidt, dem Architekten, der jederzeit ansprechbar ist, auch noch in den nächsten Tagen, dem wunderbaren Chaos-Clown. Ich habe meine Angst abgelegt. Danke, Konrad. Marie und wir gehen jetzt ins Haus.
Und ich bin gespannt, was hier alles Experimentelles möglich sein wird. Baustelle, Baustellenradio, vielleicht auch Baustellenclown. Danke euch.
Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Ciao.